Radio Ravnica, Folge 235. Heute mit neuen Modern- und Vintage-Spannings, Competitive für jedermann und ein neuer Dungeon für alle Leute, die Dungeons in Magic einfach mögen. An meiner Seite, der gute Robin. Robin, wir haben heute vor, ein bisschen größeres Ask-Us-Anything zu machen. Ja. Schaffen wir das?
Ich denke mal schon. Wir haben ja auf jeden Fall sehr, sehr spannende Themen, auch Themen, wo man lange drüber reden könnte. Aber im Endeffekt dann doch weniger Spoiler und Karten, die wir besprechen müssen. Deswegen Ask Us Anything sollte heute auf jeden Fall drin sein.
Yes, endlich, finally.
Genau. Und aber bevor wir anfangen, ein kurzer Hinweis, dass wir auch diese Woche wieder gefuelt sind von Holy, dem Energy Drink bzw. Eistee ohne Bullshit. Und ihr könnt uns unterstützen und diese Getränke dabei genießen, wenn ihr vorbeischaut bei weareholy.com/radioravnica und spart etwas Geld mit Ravnica 10 bzw. Ravnica 5, 10% auf alle Einkäufe und 5 Euro auf euren Ersteinkauf. Schaut vorbei, es gibt auch wieder neue, sehr schöne und sehr leckere Geschmackssorten, die jetzt gelauncht wurden. Aber bevor wir auch noch weiter anfangen, ein Hinweis, den wir letzte Woche vergessen haben, wo wir bei Keep 7 waren. Und zwar, dass wir am 25. Mai beim MTG-Fest sind. Alle Karten dafür, also es wird Pioneer und Pauper gespielt, das ist ein Community-Radio-Ravnica-Turnier, organisiert vom guten Mirko. Und schaut da ebenfalls vorbei beim mtgfest.de. Da wird dann ein schönes, also zwei schöne Turniere mit uns eben stattfinden. Und es würde uns freuen, wenn ihr da auch mit dabei seid. Und dann würde ich sagen, starten wir doch mal mit dem ersten Thema. Und zwar die Banned and Restricted-Ankündigung vom 11. März. Wurde ja angekündigt, wir haben jetzt momentan wieder diese Bannfenster ein paar Wochen nach dem Release eines neuen Sets. Und wir haben zwei Änderungen, richtig? Was haben sie sich denn hier geändert?
Wir haben erstmal meiner Meinung nach einen sehr witzigen Fail. Und zwar haben sie Ponda im Vintage entbannt. Zumindest stand die ersten zwei Stunden unbanned auf der, also ist unbanned auf der Liste. Das heißt, wir haben eine Unrestriction von Ponda.
Genau.
Das bedeutet, Vintage-Spieler dürfen jetzt so viele Ponda spielen, wie sie wollen. Hab's gerade eben schon mal gesagt. Ich find's aber noch ganz lustig, dass Wizards so einen kleinen Hiccup gemacht hat, weil das war ja eine der ersten Interaktionen, die wir beide miteinander tatsächlich hatten.
Restricted Karten gesprochen haben.
Genau, wo gebannte Karten im Vintage gesprochen wurden. und die Banned List im Vintage, genau. Und da haben wir das erste Mal im Store wirklich miteinander geredet. Deswegen ganz witzig, kurz als Side Note. Ich weiß nicht, wie viel Einfluss es wirklich hat. Wahrscheinlich schon ein bisschen, weil Ponda ist jetzt keine schlechte Karte, Brainstorm ist immer noch auf 1. Ja, mal gucken, was es wirklich, wirklich verändert. Ich finde es spannend, dass sie immer noch
Cantrips haben.
Ja, das hast du ja gelernt.
Genau.
Nee, tatsächlich ist es so, dass es halt so ein bisschen vom Unbanning her ein bisschen spannend ist. Sie haben ja auch drunter so ein bisschen geschrieben, so warum sie das gemacht haben. Und unter anderem ist es halt so, dass es halt, ich glaube, Vintage hat Ponda, glaube ich, seit 2008 ist es, glaube ich, auf 1 gewesen. Und deshalb wollten sie es mal testen, wie es mit 4 Ponda funktioniert. Viel wichtiger, viel spannender, Modern.
Genau, da haben wir seit dem letzten Bann von Fury so ein kleines Problem mit den Cascade-Spielereien. Dementsprechend wurde hier gebannt Violent Outburst, ein 3-Mana-Instant mit Creatures you control get +1/+0 until end of turn und eben Cascade. Ich sehe jetzt auch gerade die Metagame-Analyse von MTG Goldfish. Sowohl Crashing Footfalls als auch Living End sind beides halt Decks, die halt diese 3-Mana-Cascade-Spells genutzt haben, um eben in Crashing Footfalls rein zu cascaden oder halt Living End. Weil wenn man in einen Suspense-Spell quasi rein cascadet, kann man den for free spielen, ohne dass man diese Suspend-Kosten zahlen muss. Und das war schon, würdest du sagen, es war broken oder war es nur dominant?
Ich glaube, gerade mit der Leyline of the Guild Pact von Murders of Call of Mana und der Skyline of Draco Combo, plus man konnte ja jetzt auch Leyline Binding dann in diesen Decks spielen, war es einfach nicht nur dominant, sondern auch wirklich oppressive. Also wirklich, es hat ein bisschen die Meta unterdrückt. Es ist nicht so, dass man sagt, boah, das war Tier 1 und nichts konnte es schlagen. Aber es war schon sehr, sehr gut. Vor allem, weil es halt den interessanten Fakt hatte, wenn man das als Instant spielen konnte. Also es gibt, gibt noch weitere, viele, viele weitere für 3 Mana Cascade Spells, die man halt in Sorcery spielen oder halt Enchantments
Shardless oder Ancient was. Und sowas.
Genau. Und da ist es halt genau die Frage, wie wird sich das halt denn ändern? Ich glaube, so Ardent Plea oder so mit Exalted wurde teilweise sogar schon gespielt. Und naja, da muss man halt überlegen, wie man ein bisschen damit jetzt rumbrut. Es hat das Deck halt geschwächt. Vor allem, weil es halt, wie gesagt, nicht mehr in deinem Zug spiele ich Violent Outburst. Okay, dann counter ich das und mache und tue. Dann gehe ich in meinen Zug, hab immer noch 3 Mana und spiele halt den nächsten. Und das war halt die Problematik, die halt ganz oft vorgeherrscht hat. Dass man halt im Gegnerzug den Gegner nach Fragen gefragt hat und in seinem eigenen Zug mit enttappte Mana einfach weitergemacht hat. Das sind Sachen, die Modern einfach nicht möchte.
Genau, plus halt der Vorteil, das halt im gegnerischen Zug machen zu können, ist halt auch mit Force of Negation, weil man den dann quasi mit einem blauen Spell eben pitchen kann. Das heißt, und halt Force of Negation ist halt auch von 3 Mana eigentlich. Das heißt, man kaskadet auch nicht zufälligerweise in Counterspell oder irgendwie Spell Pierce oder sowas, sondern man kann die Combo erhalten, man hat diese 100%ige Garantie, in ein Suspense-Spell zu kaskaden, hat aber trotzdem die Möglichkeit, for free Interaktion im gegnerischen Zug zu machen. Also ich kann schon sehen, wie das zu ganz vielen so Non-Games führen konnte. Und wie du schon sagst, das führen sie auch in dem Artikel aus, das Deck ist jetzt nicht tot, was meiner Meinung nach einer der besten Bannings ist, wenn sie was verändern, was aber nicht dafür sorgt, dass das Deck komplett aus dem Format verschwindet, sondern eben Cascade ist immer noch dann auch gut, wenn man mit einem Shardless Agent einfach in seine Rhinos reingeht oder mit Living End das komplette Board wiped und diese Interaktion mit Instant Speed, das ist halt, glaube ich, das Wichtigste, und da war Violent Outburst eben der das Problem und gut erkannt, gut gebannt, würde ich an dieser Stelle sagen. Wie sieht's denn bei dir eigentlich aus mit Legacy? Gibt's da irgendwelche Karten, auf die du gerade schaust? Also wir haben zu jedem Format mittlerweile wieder eine Erklärung bekommen, was sie sich anschauen. Ich sehe hier der Broadside Bombardier, der in Red Prison Decks und Goblins gespielt wird. Den haben sie so ein bisschen reingenommen in dem Artikel, weil das jetzt eine neue Karte ist, die jetzt viel gespielt wird. Glaubst du, das ist ein Problem, oder glaubst du, das ist vollkommen Legacy Power Level komplett machbar?
Ich glaube, der ist Legacy-Playable komplett machbar. Also ja, Goblins sind stark. Ich habe ja am Sonntag in Hamburg beim Budenbrawl den 2. Platz gemacht, alleine mit Goblins, weil es teilweise einfach dumme Karten sind. Aber das sind Goblins generell. Das ist die inheritäre Auffassung von Goblins. Das muss man einfach sagen. Und Moonrat Prison ist jetzt auch nicht so das Tier-1-Deck damit geworden, sondern Tier-1-Decks sind halt aktuell diese ganzen Scam-Decks, diese ganzen schwarzen Reanimate-Decks, diese ganzen Delver-Decks. Und die spielen das halt nicht, sondern die haben halt ganz andere Strategien. Und Scam, also das sogenannte Grief, die man vorher spielt, plus Reanimate, plus generell Reanimate, ist einfach gerade so ein starkes Deck. Da kann Goblins auch nicht mithalten. Da kann Mono Red Prison nicht mithalten. Und ja, Broadside Bombardier, die ist eine lustige Karte. Sie macht Spaß. Vor allem sorgt sie dafür, dass man sowas wie eine Kaldra dem Gegner noch entgegenflingen kann, was einfach witzig ist. Aber ansonsten ist es halt eher, ja, keine Ahnung. Und ich habe halt immer noch diese Schwierigkeit, die ich halt sehe mit Bowmaster, die auch hier angesprochen wird. Gerade auch, weil es halt Bowmaster gegen Bowmaster halt viel macht. Aber sie sagen ja selber, dass Bowmaster nicht auf dem Niveau von einem Format-Staple ist, aber halt trotzdem so ein bisschen das Auge drauf gelassen hat, weil es eben viele der Format-Staples unterdrückt. Und das ist halt das Spannende. Entweder spielst du aktuell halt sowas wie Ancient Tomb, Ancient Tomb oder Reanimate Decks, das sind so die 2 Decks, die es gibt. Also Ancient Tomb oder Scam Decks. Oder halt Bowmaster. Also Ancient Tomb und Bowmaster Decks. Mehr gibt's eigentlich gerade aktuell gefühlt nicht.
Ja, das ist auf jeden Fall spannend, irgendwie halt zu sehen, ob sie da halt noch mal. Also, ich finde, das ist so ein Knackpunkt. Ich glaube, bei Orcish Bowmaster ist wirklich so ein bisschen die Grenze erreicht, wo es dann, also was halt diese ganzen übermäßig brokenen Karten irgendwie angeht, zumindest was so meine Außensicht von Legacy irgendwie angeht. Weil ich glaube, sobald sie den Orcish Bowmaster bannen würden, müsste man sich auch über viele andere Staples Gedanken machen, ob The One Ring vielleicht zu stark ist. Und ich finde, das ist sehr spannend, weil ich das ähnlich auch beobachte, halt eben bei Modern. Wobei jetzt gerade die Karten, über die wir jetzt gerade gesprochen, gerade die Herr-der-Ringe-Karten, jetzt nicht so häufig auftauchen, also nicht so ein großes Problem sind wie halt andere Strategien. Aber es ist halt trotzdem einfach so ein Ding ist, wo ich mir denke, wann ist der Punkt erreicht, wo wir die in vielen Mündern jetzt schon genannten Problemkarten wirklich attackieren. Aber ja, aktuell würde ich dir zustimmen, dass es Orcish Bowmaster ist eine sehr, sehr gute Karte, aber vielleicht jetzt gerade nicht die, die man jetzt unbedingt loswerden muss. Ja. Vielleicht noch kurz ein paar Worte zu Pioneer. Das haben sie natürlich auch angekündigt. Und wir hatten ja jetzt gerade auf der MagicCon Chicago auch eine Pro-Tour gehabt, das in Pioneer war, was ja ein komplett neues Deck ranbrachte. Was immer ein ganz gutes Zeichen ist für meiner Meinung nach offenes Format. Also sie sagen hier auch quasi, dass sehr viele Karten aus dem neuen Set, also Normalize, Deduce, die Surveillance, eben auch Amalia-Combo, Pitlock Prankster, Sleight of Hand, dass die ganzen Karten einfach Play sehen. Genauso wie natürlich der Vayne Ripper jetzt in dem neuen Rakdos Vampire Deck. Und dass man halt auch eben nicht viel dazu sagen kann. Also ich habe auch eben in die Metagame-Analyse so ein bisschen noch mal geschaut. Und es gibt da auch kein Deck, was jetzt übermäßig viel Präsenz hat. Also alles so um die 10% ist es. Phoenix hat so, glaube ich, ein bisschen diesen historischen Boost. Das ist bei 15%. Aber von der Winrate her ist es auch, ist es ganz gut hatebar, ist es ganz gut handelbar. Und ja, ich bin nach wie vor gespannt, wie Rakdos Vampire sich so ein bisschen darstellt. Meine ursprüngliche Einstellung, hatte ich auch im Podcast gesagt, war so ein bisschen, das ist jetzt gerade so Monster of the Week und in 2 Wochen reden wir nicht mehr darüber. Jetzt sind es schon ein paar Wochen seit der MagicCon her und es ist immer noch sehr beliebt. Also vielleicht ist es jetzt auch einfach ein neues Deck, wo man eben auch reden muss. Aber wie gesagt, außer, sag ich mal, die üblichen Themen, über die sich Leute aufregen, sprich Lotus Field, sprich Control, sprich Thoughtseize, gibt's eigentlich keine ernstzunehmenden Einwände, die man sagen könnte, hier müsste man was wirklich bannen. Also das Meta sieht ganz gut aus. Ich hangel mich auch gerade noch mit meinen Eigenbrews so ein bisschen herum, sehe jetzt, sag ich mal, zwischen Carl of Manor und Thunder Junction, das ist so ein bisschen meine Fun-Season, da spiele ich jetzt aber auch keine Rakdos Midrange, sondern einfach mal ein paar lustige Decks, die man so zusammenwirft und guckt mal, wie weit man kommt. Und dementsprechend eigentlich alles gut.
Standard, ich weiß nicht, ob ich find's spannend, vor allem, weil du halt, wenn du halt die Reduktion halt machst und dann schaust, was die letzten 14 Tage, also man muss ja auch mal wieder schauen, was so gerade in den Tagen ist. Und bei den letzten 14 Tagen zum Beispiel ist halt super viel Rakdos Vampire und alle könnten so denken, so hey, ja, das hat über 20% Meta-Anteil und so weiter. Es könnte einfach dran liegen, dass Leute dieses Deck gerade austesten. Man darf das auch nicht vergessen, halt MTG Goldfish ist halt jetzt gerade ein Online-Format, wo halt super viel MTGO da ist, sehr wenig Paper und naja, Leute probieren es aus, weil das Deck macht halt Spaß, aber das macht halt auch EZ Phoenix, das macht Hidden Strings, das macht Amalia Combo, das macht Azurius Control, weil es alles neue Karten hat. Und natürlich fallen dann so Klassiker wie Rakdos Sacrifice, Rakdos Midrange, Monogreen, irgendwie was, sonst was einfach runter. Und sie fallen hinten runter, weil es halt neue Decks gibt, die jetzt gerade interessant sind. Die Frage ist halt, wie lange diese Decks interessant sind. Und das ist halt das, wo man es schauen muss. Deswegen bin ich immer noch nicht von diesem Trip runter zu sagen, okay, der wird halt nicht so lange bleiben. Es wird ein Deck sein, womit man spielen, womit man Rechte muss, gegen das man spielen können muss, aber nichts übertrieben.
Genau. Und das ist halt eben, aber das ist halt das Ding, ne? Ich find's halt schön, und man hat halt die alten Urgesteine wie Control, wie Phoenix, wie Lotus Field, noch selbst Rakdos Midrange ist nach wie vor gut spielbar. Also wir sind weit weg davon zu sagen, okay, wir haben jetzt eine komplett neue Meta in Pioneer erreicht, auch wenn das Deck jetzt überrascht, ne? Und dementsprechend schauen wir mal. Ich weiß nicht, inwieweit bist du irgendwie in Standard drin, irgendwas mal gespielt in die Richtung, wo du gesagt hast, okay, da könnte man mal irgendwie drauf schauen, ob man es bannt oder nicht?
Bei Standard ist es aktuell so ein Anführungsstrichen Shitfest, sorry, das sagen zu müssen. das Problem ist halt, dass wir haben halt immer noch dieses Esper Midrange und generell Azurius, generell Weiß, Weiß-Blau, Blau-Schwarz. Die sind halt super krass unterwegs und machen halt sehr, sehr viel aus. Das Problem ist, wir haben nicht genug Standard-Events, um das irgendwie relevant zu machen.
Ja.
Es ist nicht so, dass man sagt, okay, man schaut sich so den letzten Monat an und dann sind da 50.000 Decks. Also selbst das meistgespielte Deck an Meta-Anteil wurde keine 500 Mal in den letzten 30 Tagen gespielt. Das ist halt, wenn man halt rübergeht und sagt, mach Pioneer, ja, da sind es halt 400 Mal, aber da haben wir halt eine wesentlich breitere Deckwahl. Also ja. In Standard haben wir halt nicht diese breite Deck-Inspiration. Mhm. Wir haben zwar super viele Decks, die halt so ein- oder zweimal gespielt werden, die muss man halt einfach mal rauscutten. Und danach wird's halt schon sehr, sehr wenig, weil es ja. Einfach auch nicht so viele Events gibt. Das muss man leider sagen. Wie es auf Arena aussieht, weiß ich nicht. Ich gucke mir da lieber irgendwelche Brews an. Aber ja, ich weiß nicht. Es wirkt so, als ob sie mit diesem wir revitalisen Standard-Gelabere irgendwas versuchen zu beweisen, dass sie da auf einem coolen Weg sind, und sie nehmen halt random Karten, meiner Meinung nach, die sie hier erwähnen, und sagen, ja, das ist voll gut, was wir machen, es macht super mehr viel Spaß und es macht alle verkaufen ohne Ende Standardsachen, und Standard ist voll das meistgespielte 60-Karten-Format, da bringen wir das wieder hin, bla bla bla, und ja.
Ja, ich meine, die Events kommen ja, also mit Standard Showdown und den Store Championships jetzt in Standard. Bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Aber wie gesagt, ich verfolge das Format höchstens ganz leicht, hier und da mal mit einem Video oder so, aber jetzt nicht irgendwie großartig, wo ich dazu sagen könnte. Aber allem zusammen, würdest du sagen, sind wir zufrieden mit den Bannings? Hat dir was gefehlt?
Also ich hätte gerne ein Unbanning von White Plummet Adventure.
Unbannings wäre tatsächlich nochmal ein interessanter Punkt, ja. Tatsächlich.
Das wäre ganz großartig. Banning von Uro, und ich bin zufrieden. Wenn ich es jetzt ernst meine, muss ich sagen, das Format aktuell ist sehr healthy, und genauso ja. Wird es auch belassen.
Genau, wie gesagt, ich kann nur applaudieren für den Bann in Modern. Ich glaube, das ist ein sehr guter und sehr notwendiger Bann. Ich bin mal gespannt, ob wir jetzt in so einem Zyklus gefangen sind, wo jetzt die Meta-Decks sich immer durchrotieren, bis wieder da was gebannt wurde. Das ist ein bisschen was ich online gelesen habe, weil momentan gefavoritet sind halt eben Amulet-Titan-Decks und Yawgmoth-Combo-Decks. Und das ist halt jetzt so ein bisschen die Frage, ne? Beim letzten Mal wurde Fury gebannt, dann ist halt sind die Cascade-Decks nach oben gerutscht. Jetzt wurden von den Cascade-Decks was gebannt, rutschen jetzt Yawgmoth und andere Decks nach vorne, muss dann daraus wieder was gebannt werden, dann rutscht wieder was anderes nach vorne. Oder gibt's jetzt halt wirklich so ein Power-Level, was halt für alle so ein bisschen gleich ist? Das wäre ja wünschenswert. Und wie gesagt, ich gehe davon aus, dass die Cascade-Decks trotzdem bleiben werden. Also halt wirklich for free irgendwie zwei Rhinos zu bekommen oder halt eben das Board zu wipen und alles wieder zu bekommen, das klingt auch in Sorcery Speed ziemlich stark. Also von daher schauen wir doch mal. Aber wie seht ihr das mit den Bannings in Modern und in Vintage, beziehungsweise Unrestrictions in Vintage? Hättet ihr euch in anderen Formaten mehr gewünscht? Hättet ihr euch weniger gewünscht? Welche Unbannings wärt denn mal interessant für euch? Schreibt es uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Würde mich freuen, davon euch zu lesen. Und wir machen mal weiter mit einem Oldschool-Artikel, wie wir ihn schon lange nicht mehr behandelt haben. Und zwar, warum sollten Casual-Spieler sich für Competitive Magic interessieren? Darüber hat am 8. März Reed Duke geschrieben. Reed Duke kennt man aus der Pro-Szene, schon lange, lange Jahre dabei. Oh ja. Und der hat ein paar Beobachtungen gemacht, eben bei der MagicCon. Er geht ein bisschen davon aus, dass er halt einen Freund hatte, der auf der Bühne quasi die Top 4 Games der Pro Tour mitverfolgt hat, mit Live-Kommentar und so weiter und so fort. Und der war wirklich überrascht. Es war halt ein Freund von ihm, der eigentlich nur Commander oder Casual spielt. Und das hat ihn dazu veranlasst, so ein bisschen drüber zu sprechen, wie wichtig Competitive Magic für Magic the Gathering im Allgemeinen ist. Wie findest du denn allgemein diese Herangehensweise, das halt in einem Artikel so zu verarbeiten? Glaubst du, es ist eine richtige Herangehensweise? Glaubst du, es war vielleicht ein bisschen zu sehr alte Oldschool-Leute reden darüber, wie toll es früher war? Oder glaubst du, er hat einen validen Punkt?
Ich glaube, er hat einen validen Punkt. Surprise! I'm a tournament competitive player. was wir halt haben, ist, wir haben eine Person, die als Pro-Spieler unterwegs ist, die halt seit fast 30 Jahren in Magic einfach drin ist und in Magic theoretisch alles erreicht hat, was er erreichen wollte und erreichen konnte. Und der halt jetzt merkt, okay, Wizards bzw. Magic hat sich einfach verändert. Und das ist komplett korrekt. Ich meine, darüber reden wir praktisch jede Woche. Und bei vielem sind wir uns einig, dass wir davon keine Fans sind. Trotzdem sind wir Fans des Spiels und von dem, was wir dadurch erleben. Wo halt ganz, ganz viel auch einfach Stories dabei kommen, Erinnerungen dabei kommen, die krassen Gewinne, die man mal gemacht hat oder den Nervenkitzel, wenn man das erste FNM mal gewonnen hat oder so. Und selbst das ist eine Art von Competitive MTG, weil es halt ein Competitive Gedanke ist, weil man will ja das FNM zum Beispiel mal gewinnen und ähnliches.
Ja.
Deswegen glaube ich, er hat einen recht validen Punkt. Das Problem ist halt, wir haben, wenn man den Artikel durchliest, wir haben einfach einen, ich weiß nicht, wie sich dieses Neudeutsch, dieses Problem befindet, also wie man das nennt. Es gibt bestimmt ein fancy Wort dafür. Aber halt eine Person in einer privilegierten Position, die darüber redet, wie wichtig diese privilegierte Position ist. Und das ist halt eine Schwierigkeit, der wir uns gegenübersehen. Trotzdem hat er nicht wirklich Unrecht. Also er hat wirklich wichtige Aspekte genannt, gerade für Competitive Magic.
Ja, es ist halt eine spannende Situation, weil also viele Punkte würde ich ihm auch zustimmen. Und wir gehen gleich noch auf die einzelnen Punkte an. Also im Kern sind es drei, die er quasi macht. Aber gerade wenn wir auf andere TCGs gucken, also in meinem Fall gerade ist halt Lorcana an genau so einem Abspaltungspunkt, wo ich vielleicht so ein bisschen denke, vielleicht hat Magic nicht die Probleme, die wir denken, dass sie haben. Mhm. Aber lass uns erstmal kurz auf die inhaltlichen Punkte eingehen. Und zwar meinte er, sag ich mal, der erste Punkt, den er so ein bisschen macht, ist halt, Pro-Magic oder Competitive Magic sorgt eben dafür, dass man eben zeigt, was in Anführungszeichen gute Karten sind. Er nimmt dafür Sorin, Imperious Bloodlord und Vine Ripper eben von der letzten MagicCon, eben das Deck in Pioneer, was jetzt durch die Decke gegangen ist. Und unabhängig, ob man Pioneer spielt oder nicht, ist es halt schon immer so gewesen, dass starke Karten in Pro Magic eben groß geworden sind. Also, dass wir überhaupt darüber reden, dass Tarmogoyf mal eine starke Karte in Magic war, das liegt halt nicht an Commander, sondern halt eben, dass es halt für Jahre und Jahre eben im Competitive Magic eben gespielt wird. Mhm. Und dass es halt auch so in gewisser Weise halt auch Preis hochtreibt, beziehungsweise halt Interesse dementsprechend fördert. Und das ist halt so ein bisschen, wo ich schon ein bisschen gedacht habe, als er diesen Punkt mit dem Preis gemacht hat, so von wegen, so holst du die Leute nicht ab. Wenn du sagst, hey, Pro Magic macht Karten teuer, super, da freuen sich alle Leute. Aber ich glaube, sein Punkt ist schon valide, dass man sagt, okay, ja. Das highlightet einfach Regelinteraktion. Wir haben zum Beispiel das Cascaden in Suspend Spells. Wir haben mittlerweile Suspend Precons mit Doctor Who bekommen und andere Sachen, die so da eben so konstruiert werden und wo halt auch eben Casual-Leute doch auch schon Spaß dran haben können, oder? Glaubst du, er hat mit dem Punkt grundsätzlich recht, dass so ein bisschen highlightet, so was Magic so in der Lage ist?
Absolut. Nicht, was Preise angeht. Ich finde dieses Preistreiberei von so Standardkarten, die dadurch extrem teuer werden, weil sie jetzt halt mehr gespielt werden. Es ist logisch, bin ich kein Fan von. Ich bin halt immer noch ein Spieler. Aber ja. Ich bin gleichzeitig auch ein alter Mann. Und man muss halt überlegen, damals haben wir sogenannte World Championship Decks bekommen.
Ja.
Es waren Standard-Decks von der letzten Pro-Tour, die halt die letzte World Championship gespielt und gewonnen haben oder halt Top 8 haben oder Top 16 haben. Einfach coole Decks mit einem goldenen Rand. Mhm. Und da haben wir einfach den Punkt, das haben Leute gekauft, weil die halt diese Power mal sehen wollten. Wir hatten nicht das Internet, wir hatten kein Magic Arena online, auch online gab's. Aber nicht jeder hatte Internet. Sondern wir haben halt einfach mit dem gespielt, was wir hatten. Und wenn dann auf einmal so ein goldenes Deck um die Ecke kam und alle wussten, boah, das hat jetzt, keine Ahnung, irgendwer der Pros hat das gespielt. Krass, das ist das Deck von Brian Kibler, was ich in Hand habe. Und guck mal, wie krass stark das ist. Und genauso diesen Idee haben wir ja hier auch. Für Competitive-Spieler, für Leute, die halt 1 gegen 1 spielen wollen, die halt nicht Commander, Multiplayer, ich sitz nur rum und spiele einfach casual vor mich hin wollen. Für die ist das ein valider Fakt, ein valider Punkt. Jetzt muss man natürlich sagen, ich weiß nicht, wie weit Reed Duke zum Beispiel mit sowas wie CEDH in Kontakt gekommen ist, also Competitive Commander.
Wahrscheinlich nicht so viel.
Oder anderen Bereichen. Und wie viel casual er wirklich spielt, kann ich auch nicht einschätzen. Aber prinzipiell gebe ich ihm recht. Ich als competitive beseelter Spieler bin eine Person, die sehr gerne solche Sachen annimmt und ja. eben auch dieses Sehen, wie andere das spielen, sehen, wie andere gute Decks zeigen, wie andere Decks spielen, die ich vielleicht auch besitze, war ja. schon immer etwas, was ich super interessant fand. Deswegen habe ich ja auch die Star City Games Sachen geguckt, bis zum geht nicht mehr. Mhm. Das war einfach cool tatsächlich. Und es ist ja. immer noch eine coole Sache, die man halt eigentlich nur im Competitive rausfindet.
Genau, und das ist halt auch eben so ein bisschen halt wirklich dieser zweite Punkt, den er halt macht, von wegen allein das Konsumieren von Competitive Magic, sich die Matches anzugucken, kann einen zum besseren Spieler machen. Mhm. Auch tatsächlich eine Geste, die ich mal, ich weiß gar nicht, wo ich es gehört habe, ich glaube, es war auch in irgendeinem Video. Wenn man Magic-Gameplay guckt, ab und zu mal zu pausieren und zu gucken, was wäre jetzt mein Move in der Situation mit den Informationen, die ich habe. Und dann zu gucken, ob der Content-Creator oder Pro-Spieler oder was, wie auch immer man verfolgt, ob man quasi richtig lag oder ob er die ähnliche Schlüsse zieht. Das ist zum Beispiel auch was ich halt ganz gerne mal mache. Einfach auch nur, um zu gucken, ob man sich halt auch noch selbst irgendwie verbessern kann. Mhm. Und ja, es gibt halt so ein paar Nischeninteraktionen, die halt eben nur im Competitive irgendwie rankommen. Also zum Beispiel sowas wie mit einem Treasure, den man crackt, einen Fatal Push zu spielen, kann halt eben dafür sorgen, dass du halt schon den Fatal Push quasi revolted hast und dann kannst du halt CMC vier Kreaturen wegmachen. Das ist zum Beispiel eine Interaktion, die habe ich irgendwo in einem Competitive Coverage mal gesehen und dachte so, das ist ja genial, großartig. Ob man das dann gut einsetzen kann in Commander, ist wieder ein anderer Punkt. Der dritte Punkt, den er macht, und dem würde ich auch durchaus zustimmen, wo ich aber auch nicht das Problem bei der Zuschauerschaft liege, sondern bei Wizards of the Coast, ist quasi, Competitive Magic ist gute Unterhaltung. Also es macht einfach Spaß zu gucken, wie sich die Pros halt eben, wie die sich so weiterentwickeln und wie dann Spieler, dass man irgendwie sagt, zum Beispiel Seth Manfield hat jetzt seinen vierten Pro-Tour-Win gehabt und ist damit in der Konversation als Greatest of All Time deklariert zu werden. Und halt generell die ganze Geschichte mit Hall of Famer, mit Nathan Steuer, der halt ne World Champion geworden ist und so weiter. Kai Bude, dass der wiedergekommen ist. Das sind alles so Punkte, das sind erstmal gute Stories. Das Problem dabei ist vielmehr, dass eben oder was ich da sehe, ist, dass halt die Coverage einfach nicht mehr da ist. Also früher, wo wir wirklich jedes Wochenende irgendwo ein Grand Prix hatten oder irgendein großes Turnier hatten auf dem Magic-Twitch-Kanal, konnte man das auch deutlich besser verfolgen. Jetzt, wo es halt irgendwie alle paar Monate mal eine Pro-Tour gibt, finde ich, hat das ein bisschen nachgelassen, oder?
Absolut. Vor allem dadurch, dass man jetzt halt diese 20 Millionen Co-Hosts macht, die dann lieber ihren eigenen Stream promoten. Also ja. Nichts gegen diese Leute. Ich finde es gut, dass wir zum Beispiel mittlerweile einen deutschen Stream haben, wo die Proto covert, keine Frage. Weil es ist immer noch besser wie gar nichts. Es war halt damals so ein richtiges Happening. Ja. Weil gerade die Star City Games, damit verbinde ich das so ein bisschen, weil die hatten wirklich jedes Wochenende irgendwo eine Star City Tour. Das war halt super, super krass. Und das gab's halt nur auf Englisch. Wenn wir jetzt aber sagen, okay, wir gehen weiter, wir covern das besser und machen das besser, sind sie ja schon auf einem guten Weg. Also wie gesagt, durch diese, wir machen jetzt deutsche Streams mit dabei, wir machen ja auch französische, italienische Streams mit dabei. Und das ist schon gut, dass sie das mittlerweile wieder angefangen haben. Zumindest ein bisschen, aber halt nicht annähernd so krass, wie es halt damals war. Weil, surprise, das Zeug kostet Geld und das Zeug gibt kein immediately Value zurück. Wenn ich mir überlege, wie wir damals vor so einem Fernseher gesessen haben und die Card Market Series verfolgt haben, weil ein Kollege von uns tatsächlich dort vor Ort war und gespielt hat und er es bis in die Top 8 geschafft hat und wir wirklich aufgehört haben zu spielen, nur um Fernseher zu gucken, beziehungsweise halt YouTube zu schauen oder Twitch zu schauen, wie er dann in die Top 8 kommt und im Finale dann verliert und so weiter. Das war einfach so ein Fiebermoment, wo dann auch History geschrieben wird. Ich meine, so ein Kai Bode oder so kann halt nicht mehr so bekannt werden, wenn halt niemand mehr weiß, wann welche Proto ist und wie es ist. Und ich überlege, wie viele Sachen Arne jetzt schon, also Arne Huschbeck, mittlerweile jetzt auch schon reingefahren hat in seine Streaks, sage ich mal. Ja. Und wie wenig man davon bekannt ist. Damals wäre das jetzt schon eine Living Legend gewesen. Und heutzutage ist es halt so, ja, wer ist das? Was hat er gemacht?
Ja. Ja, total, total. Also das ist halt wirklich einfach so ein Punkt, da muss man halt auch einfach Wizards of the Coast auf die Finger hauen. Also sie kriegen es ja vor allen Dingen auch hin. Magic Fest ist da das beste Beispiel, weil sie arbeiten ja dann, wenn es um sowas geht wie wie Command Zone bzw. Game Nights, arbeiten sie ja auch krass drauf hin, dass alle Leute das mitkriegen. Und ich habe die Folge Game Nights jetzt geschaut von der Magic Con, wo ja auch der Professor dann irgendwie dabei war und so. Und das war halt insane. Also ich dachte, Barcelona wäre schon voll gewesen. Ich habe das Gefühl, das war nochmal die doppelte Menge. Und darüber hinaus haben sich noch Leute in die Gänge gestellt, einfach nur, um das so live mitzufolgen. Und das war einfach nur eine Runde Commander. Und das wurde halt gut promoted mit Leuten, die bekannt sind, wo die Leute sich informieren. Und ich glaube, die Wege sind da, um das halt richtig gut zu promoten und halt auch eben die Streams dann auch eben anzubieten, aber der Wille ist halt irgendwie nicht da. Und da kommen wir so ein bisschen zu meinem Punkt, der mir hier noch fehlt, gerade jetzt, wo man halt auch noch andere TCGs geht, also gerade so One Piece, Lorcana, die fangen halt jetzt an mit der Competitive Season und dementsprechend ist die Konversation bei diesen TCGs sehr, sehr, sehr geprägt auf die Competitive Season. Und Leute zeigen halt auch noch immer auf die TCGs und meinen so, ja, die machen es richtig und das ist richtig so. Aber das Ding ist, es gibt ja auch sonst nicht so viel zu besprechen über zum Beispiel Lorcana. Also wenn jetzt gerade nicht ein neues Set rauskommt oder ein neues Deck oder sonst irgendwas, dann gibt's ja eigentlich ja nur die die lokalen Erlebnisse, die jetzt, sag ich mal, auf einer deutschlandweiten oder ne, auf einer größeren Ebene halt nicht so relevant sind. Und dann muss man sich halt irgendwie auf die Turnierergebnisse stürzen. Und glaubst du dann nicht, ist es dann nicht sogar gut, dass wir in Magic sowohl das haben, worauf sich gerade viele neue TCGs stürzen, sprich eine einigermaßen funktionierende Competitive Scene, wo es halt neue Ergebnisse gibt, wie jetzt in Chicago, aber darüber hinaus noch einen ganz anderen Dialog führen können, rein über Casual-Geschichten. Also allein, dass halt so eine Game Night so groß werden könnte, dass so viele Leute sich das halt angucken. Das zeigt ja auch schon ein bisschen, dass es halt mehr Konversationsspielraum auch gibt in Magic als in diesen neuen TCGs.
Ja und nein. Das Problem ist, wir haben halt hier mit den neuen TCGs tatsächlich meistens Trading Card Games, die halt irgendwie ihren Platz noch finden müssen. Die starten ja casual. Ich meine, Lorcana hat von Anfang an gesagt, wir machen casual, ihr könnt Multiplayer spielen, ihr könnt Standard spielen, ist mir total egal, macht was ihr möchtet, habt Spaß. Und damit müssen sie jetzt aber einen Weg finden, competitive auch die Leute abzuholen. Und das ist genau der Punkt. Du musst halt diesen Sweet Spot dazwischen finden. Und das versuchen diese Spiele gerade, indem sie halt erst mit einem Casual starten, dann Competitive machen und früher oder später eben zum Casual zurückkommen werden. Wizards hat den Vorteil, zum Beispiel Magic, es ist halt 30 Jahre alt.
Ja.
Wenn man sich jetzt zum Beispiel überlegt, wir haben genau dasselbe in Yu-Gi-Oh! In Pokémon, nee, niemand spielt Pokémon. Bleiben wir bei Yu-Gi-Oh! haben wir halt einfach genau diesen Punkt, wo halt Leute mit irgendwelchen Fluff-Decks um die Ecke kommen und da halt einfach nur spielen, weil das ist das Deck, das Seto Kaiba in der zweiten Edition gespielt hat. Das passiert dort halt einfach, sogar auf Turnieren. Die haben einfach Spaß daran. Und man kann auch auf Turnieren Spaß haben. Das ist das, was ich so am Anfang gedacht habe, worüber er reden möchte, als er gesagt hat, Fun. Für mich ist es nicht nur das Zuschauen so spaßig und so Aktionen wie, oh mein Gott, was macht der für einen krassen Play? Nicht nur auf dem Bildschirm zu erleben, sondern das auch selber zu erleben. Vielleicht nicht auf einer Weltmeisterschaft, aber auch bei kleinen Sachen. Ich meine, ich kann da einen Spoiler machen. Ich habe zum Beispiel am Samstag beim Buden Brawl im allerersten Spiel, in der allerersten Runde, habe ich einen Sticker Goblin gespielt, der 6 Mana gemacht hat. Ich habe in der ersten Runde einen Muxus aufs Feld geklatscht. Und ich habe nichts umgedreht, bis auf einen 1-Mana 1-1 Goblin, der keinen Effekt hatte.
Ja.
Und das war's. Ja. Das sind halt auch so Momente, wo man sagt so, krass.
Das macht schon Spaß. Das
wurde on Kamera auch noch gefilmt. Und dann ist das halt so, oh, geil. Das ist, selbst diese Fails machen dann auf einmal Spaß. Und es ist so ein schönes Gefühl dabei. Und das ist halt was, das kannst du genauso gut im Commander haben. Aber im Commander ist es halt durch den Multiplayer-Aspekt eher einen Social Fun und weniger eine Fokussierung auf das Spiel. Und das muss man halt sagen.
Ich glaube auch so ein bisschen der Punkt mit den neuen TCGs, klar, sie sind noch recht neu, sie müssen sich erst finden, aber sie bieten auch, gerade wenn du halt in Läden gehst, sehr wenig Spielraum für alternative Spielmodi. Also, weil ich habe zum Beispiel letztens in Lorcana eben bewusst den Schritt von kompetitiven Decks runter auf Kitchen Table Decks gemacht, weil ich halt zum einen, ich habe Magic, ich brauche mein Competitive Edge nicht noch in anderen TCGs irgendwie auszuholen. Und zum anderen ist es halt auch, ja, du kommst halt irgendwann in so eine Nische rein, wo Leute halt den Spaß exkludieren für Effizienz. Und das ist halt eben so diesen Competitive Mindset, wo viele Leute dann sich nicht mehr abgeholt fühlen, wo ich halt so ein bisschen mit Lokana reingerutscht bin. Und dann gucke ich mich halt in Lokana um und es gibt halt eigentlich nur Gespräche und nur Videos darüber, was ist das Top-Deck, was wird gerade gespielt, was sollte man spielen, was sind gute Metagame-Tackles. Und das ist halt so ein bisschen, was dann halt sehr schnell ermüdet, wenn du Spaß an dem Spiel generell hast, aber halt nicht viel mehr draus machen kannst. Und wie gesagt, ich stimme Reed Duke mit allen Punkten eigentlich zu. Wie gesagt, dieser Preispunkt ist so ein Ding, weiß ich nicht, ob das so ein clever angemachter Punkt halt irgendwie da drin ist, aber.
Ja, aber es zeigt dass es interessant ist. Es zeigt ja, dass es für Leute interessant ist. Also es ist weniger, es macht es teuer, sondern hey, die Karte war halt über Wochen draußen. Oder auch ein gutes Beispiel sind diese ganzen Warhammer-Karten, die jetzt in Legacy gerade überschwemmen, weil sie jetzt auf Magic Online sind und halt alle Leute jetzt anfangen, die zu testen, weil man halt da besser grinden und testen kann. Und auf einmal stellt sich raus, oh mein Gott, diese Karten, wo Leute schon vor 2 Monaten oder einem Jahr gesagt haben, die sind gut, die sind ja wirklich gut. Und das ist genau der Punkt, an dem wir jetzt hier zum Beispiel auch sind. Das kriegt man halt nicht raus, indem man einfach nur in seinem Kellerchen sitzt und keine Ahnung, weißt du?
Ja, total, total. Aber ist auf jeden Fall eine spannende Thematik. Ich finde auf jeden Fall Competitive Magic. Ich muss aber auch sagen, ich glaube, wir sind gerade wieder auf dem Weg, wo das wieder mehr Relevanz bekommt. Also zum einen von dem Revitalizing Standard, das halt wirklich ein sich ständig veränderndes Turnierformat wieder kommt. Wir kriegen die Pro Tour wieder in Coverage-Geschichten. Es wird immer mehr auch geredet über halt, vielleicht kommt noch mal eine Hall of Fame noch mal zurück. Das wäre ja auch noch mal schön. Aber ich glaube, das fördert dann auch so ein bisschen halt noch mal diese Ebenung für, also dass auch Spieler wie du und ich halt so ein bisschen so träumen dürfen, wie krass wäre es, ein Magic Hall of Famer zu sein oder sowas. Also ich glaube, Wizards of the Coast hat alle Werkzeuge in ihrem Baukasten da, um Competitive Magic wieder in den Fokus von Magic zu rücken. Aber man könnte sich halt auch überlegen, hey, muss es das sein? Oder kann man das so ein bisschen sogar zweigleisig fahren? Also es ist auf jeden Fall ein interessantes Argument, aber es sollte auf keinen Fall quasi ausgeschlossen werden. Weil ich glaube, nur Commander oder nur Competitive Magic, das exkludiert zu viele Leute auf beiden Seiten. Das kann halt nicht funktionieren. Aber wie seht ihr das? Thema Competitive Magic versus in Anführungszeichen, aber mehr in in Synergie zueinander,
Form.
Casual Magic. In welchem Lager würdet ihr euch eher sehen? Wie findet ihr diese Diskussion? Wie findet ihr die Punkte von Reed Duke? Schreibt es uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Und dann kommen wir doch mal direkt zum casualsten News dieser Woche. Und zwar feiert Dungeons and Dragons bald 50. Geburtstag. Immer wieder überraschend für mich, wie alt Dungeons and Dragons ist und vor allen Dingen, wie viele Highlights das Commander Legends Baldur's Gate Set jetzt gerade irgendwie umschifft hat, weil es war vor dem Baldur's Gate 3 Release, es war vor dem 50. Geburtstag. Was zum Teufel, wer hat denn da das Timing gemacht? Aber egal. Zum 50. Geburtstag von Dungeons and Dragons soll es in den Local Game Store einen Commander Legends Battle for Baldur's Gate Event geben mit einer extra großen neuen Dungeon-Karte, die gepreviewt wurde, beziehungsweise gehighlightet wurde und sofort sind alle ausgerastet von wegen, oh, einen neuen Dungeon heißt das jetzt, ich kann das jetzt spielen in meinem Into the Dungeon oder Initiativen-Deck. Ja, wie fandst du denn die News, wie findest du denn die Herangehensweise, noch weitere Dungeons der Mechanik hinzuzufügen?
Ich find's mega, mega spannend. Was einfach nur Dean Byrne es hat, nach mehr Dungeons schreien gerade die Commander-Leute ja schon sehr lange. Und es gibt ja auch Leute, die custom-made Dungeons gemacht haben. Ich weiß nicht, ob du dich dran erinnerst. Wir hatten mal von einem YouTuber-Kollegen tatsächlich so eine riesige Map gesehen. Das war mega cool. Und so Leute feiere ich da einfach. Das finde ich einfach super schön. Ich find's halt cool, dass sie halt das halt so hart auch selber feiern. Ich meine, die ganzen Stores bekommen noch mal irgendwie einen Baldur's Gate Collector Booster Display, wo ich sage so, ja, ist ganz nett, aber es ist halt immer noch Baldur's Gate. Und es gibt halt irgendwie, man kann noch mal Draft Booster bestellen oder so ein Kram. Viel cooler finde ich einfach den Punkt, dass sie hier wieder was machen, was für so viele Leute möglich ist zu spielen. Weil wir haben halt Dungeons und diese Zusatzsets seit jeher. Diese Commander-Party-Sachen haben wir ja schon ganz, ganz lange. Ich habe ein Video zu dem Herr der Ringe gemacht. Das war mega cool. Ich habe auch noch das Ixalan und ich habe auch noch das andere hier vorne rumliegen. Die liegen da. Also wir haben das auch tatsächlich im Store mal gespielt. Ich find's cool, dass sie das machen. Und ich find cool, dass sie hier auch noch mal so diesen Game-Mode rausbringen, wie damals bei dem Garruk oder bei vielen anderen Sachen, die sie mitbringen. Ich liebe es einfach, wo Wizard of the Coast sagt, hier ist unser Spiel, hier habt ihr ein Add-on dafür. Es muss nicht dieses hässliche Ixalan-Brettspiel sein, aber es reicht so ein leichter Tweak, der so ein bisschen das Spiel verändert. Und das ist dann so ein One-Time-Ding, was man einmal macht und dann ist dann. Das ist nichts, was man wie Plane Chase oder so jede Woche spielen muss. Das sollte man sowieso nicht machen, aber so, sondern das ist halt so, hey, ihr spielt Commander, ihr macht das schon sehr, sehr lange. An dem Tag könnt ihr dort einen kleinen, besonderen Tweak machen. Und ja, das finde ich cool.
Ja, ich find's auch super. Also es ist halt so ein bisschen so ein Commander-Zusatzmodus wie so Monarch in the Middle oder andere Geschichten, wo man irgendwie sagt, okay, oder halt auch Plane Chase oder Arch Enemy, wo man einfach sagt, wir nehmen einfach das Commander-Format und spicen es ein bisschen ab. Und dieser Dungeon, also zum einen in diesem Format, was in Local Games House eben gespielt werden kann, kann man in den Dungeon einkehren, eben mit natürlich Enter the Dungeon-Mechanik, wie man es halt aus Baldur's Gate, beziehungsweise aus dem D&D Adventure in the Forgotten Realms auch schon kennt. Aber auch, wenn man den Commander castet, kann man in diesen Dungeon einkehren. Und der Dungeon heißt Baldur's Gate Wilderness. Und ist tatsächlich ein, ich glaube, 8-stufiger Dungeon, der größte Dungeon, den wir jemals gesehen haben, mit so vielen Optionen. Geil. Aber auch das hat einen Grund, denn Leute, die Baldur's Gate 3 gespielt haben, so wie ich zum Beispiel, erkennen sehr viele dieser Orte, durch die man hier durchschreitet, eben wieder aus dem Spiel. Also, und dementsprechend ist das halt dem Spiel so ein bisschen nachempfunden. Man hat diese Crash-Landing, man kommt dann im Akt 1 ins Goblin Camp, Emerald Grove oder Auntie's Tea House, kann dann über den Defile Temple oder Mountain Pass in Akt 2 gehen. Wo es dann über den Abernlank Grotto oder die Grimforge oder die Githyanki Cridge zur Last Light Inn geht und dann ins Tollhaus. Und ja, es ist ganz viele tolle kleine Sachen, die man da irgendwie so mit drin ist. Und ich könnte jetzt zum Beispiel auch sagen, weil ich habe Baldur's Gate immer noch nicht durchgespielt, aber ich befinde mich gerade auf der Ebene mit dem Circus of the Last Days, wo ich quasi kurz vor Ende bin, aber trotzdem noch halt einiges an Content habe, den ich hier da machen muss. Und dementsprechend sind die Effekte halt auch ein bisschen dem nachempfunden. Also wir haben am Anfang so, man sucht sich eine Basic-Land-Karte raus und je nachdem, wo man halt hingeht, kann man einen Treasure-Token machen oder Scry 3 oder einen Night-Token machen. Und ja, es sind sehr, sehr viele, sehr, sehr verschiedene Effekte, wo es auch nochmal relevant wird, welchen Weg man geht. Ne, weil geht man durch den Mountain Pass, kann man nicht ins Ebon Lake Grotto gehen und dementsprechend halt auch nur schwer ins Last Light Inn. Mark Rosewater hat auf seinem Blog schon gesagt, das ist nicht Eternal legal, das hat im Original WPN Artikel gefehlt, dieser Satz, und da waren alle so, oh mein Gott, jetzt ist das auch noch Eternal legal. Es ist es nicht, aber würdest du sagen, dass es schlimm ist, wenn es jetzt ein Legacy Playable wäre?
Nee, überhaupt nicht. Also wenn, dann ist es ja eher Venture the Dungeon halt einfach keine gute Fähigkeit ist für Legacy oder Modern oder Pioneer. Ist Pioneer auch Venture the Dungeon?
Stimmt. Das wäre ja auch Pioneer legal damit, genau.
Und es würde halt eine Fähigkeit, die halt schon sehr lange draußen ist, die keinerlei Beachtung außer in einem blau-schwarz-weißen Commander-Deck sieht, einfach vielleicht noch mal aufleben lassen. Eigentlich fände ich es sogar cool, wenn sie es machen würden, weil die Sachen hier sind nicht ultra broken. Und oftmals ist es ja so, dass die alten Karten davon profitieren, wenn man irgendwie den Dungeon abgeschlossen hat und so weiter und so fort. Und dementsprechend finde ich den eigentlich gut. Ich finde den cool. Der Punkt ist halt, es ist halt eine 8,5x11 Inch Oversize-Karte. Das heißt, so groß wie diese Drachen, die wir mal hatten. Damit wirklich, wirklich groß.
Die passt nicht in die Deckbox.
Nee, genau. Aber auch wirklich cool. Also es gibt ja auch von der Initiative oder von den anderen Dungeons gibt's ja auch diese Oversized-Sachen. Ja. Und das finde ich halt cool, wenn sie das hier auch machen würden. Ich fände das nicht schlimm. Aber ich kann verstehen, wenn sie sagen, hey, das ist ein Spielmodus, den wollen wir explizit für den Geburtstag haben, für das Event, für das Commander-Event dort vor Ort, nachdem man noch einen Draft gemacht hat, wo man Collector-Booster noch gratis dazu bekommt, und so weiter und so fort. Finde ich okay, dass sie es machen. Ich finde es aber gleichzeitig auch sehr schade, dass sie halt hier diese Chance verpassen, einer alten Fähigkeit einen neuen Twist reinzubringen.
Ja, also ich glaube, was mir halt Sorgen machen würde, wäre, dass es halt so ein bisschen den Unfinity-Effekt hat, von wegen eine lustige Idee, die dann durch irgendeine Combo broken wird oder halt zu stark wird. Weil ich musste sofort an die Azarak, die Arc-Lich-Combo-Decks denken, wo man ihn, weil er kommt ja quasi rein und wenn man noch den Dungeon noch nicht completed hat, wird er sofort wieder zurückgebounced und man geht halt in den Dungeon rein. Und das quasi die Idee des Decks halt wäre, den die ganze Zeit auszuspielen, wieder zu bouncen und einfach nur um quasi Genau.
Gibt
aber
es ja schon.
Dass man quasi das mit diesem Dungeon zusammen eben dieses Combo-Deck halt noch stärker macht, weil du halt irgendwie 5 Tokens oder sowas bekommst, wenn du einmal durchläufst und wenn du es halt beliebig häufig machen kannst, ist es halt auch irgendwie
also
ein bisschen broken.
Also es gibt hier den Punkt, jeder Gegner verliert 5 Leben und es gibt einen anderen Dungeon, den es schon gibt, der auch sagt, jeder Gegner verliert, glaube ich, 2 Leben.
Ja, okay.
Und dementsprechend hast du dann instant gewonnen. Also wenn du dieses Combo-Deck hinbekommst, das gibt's halt in sowohl im Commander als auch im Legacy gibt's das. Mit Aluren, dann hast du so oder so gewonnen. Das würde hier nicht viel mehr machen, tatsächlich.
Ja, das stimmt vermutlich. Aber das wäre halt meine einzige Sorge. Ansonsten wäre das auf jeden Fall was ich von meiner Seite aus an jedem Commander-Table, wenn man so einen Dungeon-Commander irgendwie spielt, würde ich das Rule zeroen und würde ich sagen, ja auf jeden Fall. Also allein, weil ich halt jedes Mal Bock hätte, mich zurückzuerinnern, an welchem Ort ich im Spiel war und welche Entscheidungen ich wie getroffen habe, als ich an der Githyanki Crash war oder mit meinem Charakter durch die Gauntlet of Shah gegangen bin. Ist halt so, ja, schön. Das ist aber ein netter Nostalgie-Modus so ein bisschen. Und von meiner Seite aus können sie gerne jedes Jahr zum Geburtstag von Dungeons & Dragons einen neuen Oversized Dungeon ankündigen. Halt vielleicht sogar oder von jedem neuen Kampagne, die sie rausbringen. Ich weiß nicht, wie häufig Dungeons & Dragons Kampagnen rauskommen.
Ähnlich oft wie Wizard Sets.
Ja, aber ich meine, vor Baldur's Gate gab's ja auch dieses Descent into Avernus, was so eine gewisse Prequel-Story für Baldur's Gate 3 sein soll. Mm. Und wenn es dazu ein Dungeon gäbe oder sowas, den man dann hinzufügen könnte. Weil es gibt ja auch die Lost Mines of Phandelver und so weiter. Also das würde ich tatsächlich gar nicht mal so schade finden. Also wär eine ziemlich coole Bonusgeschichte. Aber ich meine, viel mehr gibt's auch gar nicht so zu sagen. Wenn ihr Interesse habt, diese große Bonus-Karte oder diese Oversized-Karte irgendwie zu spielen oder zu bekommen.
Oder den Draft.
Dann schaut doch mal bei eurem Local Game Store vorbei und informiert euch nach dem 50. Geburtstag von Dungeons & Dragons und ob da vielleicht ein Commander-Event geplant ist oder nicht.
Das Wichtige dabei ist tatsächlich, dass das Draft-Event ist nur in US und Kanada. Mhm. Und bei dem anderen, ob diese Karte selber auch nach Deutschland kommt, steht leider in dem Artikel nicht dabei. Dementsprechend fragt nach, schaut nach. Ansonsten fragt euren Local Game Store, ob sie irgendeinen Plotter kennen, also irgendeine Möglichkeit, dieses Ding riesengroß zu drucken. Oder druckt sie euch selber aus und sagt, hey, wir spielen das an dem Tag einfach.
Genau, das ist halt auch der Punkt. Sie haben halt auch in den, in dem Artikel ist halt auch gesagt, du kannst ja auch einfach ausdrucken und selbst auf den Tisch knallen und einfach zocken. Das passt genauso gut. In dem Sinne, was haltet ihr von dem Baldur's Gate 3 Extra Dungeon, den es jetzt für diesen Event gibt? Fandet ihr die Mechanik cool? Findet ihr diesen Geburtstag ziemlich cool oder diese Geburtstagsidee? Schreibt uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Und apropos Discord, Marc, ich glaube, wir haben noch ein paar Minütchen Zeit für ein paar Fragen. Ask us anything. Wie kommen denn die Leute dazu, uns Fragen zu stellen?
Wenn ihr unten in der Videobeschreibung beziehungsweise in den Shownotes für die Leute, die das Ganze als Podcast hören, nachschaut, gibt es dort einen Link zu eben unserem Radio Ravnica Discord. Mittlerweile kann ich sagen, zum Bereich, wo es eben dem Discord gibt. Wenn ihr euch da anmeldet, müsst ihr so ein paar Anfängersachen machen, damit ihr auf dem Discord praktisch landet. Unter anderem müsst ihr da Ask Us Anything besuchen und vielleicht sogar eine Frage dalassen. Dementsprechend muss ich euch gar nicht mehr genauso erklären, was da alles ist. Denn das wird dort alles erklärt, wenn ihr rumgeführt werdet. Das ist großartig. Vielen Dank an unsere Mods.
Genau. Auf jeden Fall. Sehr, sehr schönes Feature. Und so fangen wir doch mal an mit der Frage vom Xieberger. Der fragt, was sind eurer Meinung nach die 5 besten Commander Precons der letzten 5 Jahre? Ich würde es mal abkürzen, nicht 5, aber was ist denn dein Lieblings-Precon der letzten 5 Jahre oder letzten oder andersrum? Was sind deine Lieblings-Precons der letzten 5 Jahre, ohne jetzt, dass wir auf 5 kommen müssen?
Boah, schwierig. Ich glaube, es ist einfach schwierig. Es kommt darauf an, unter welchen Aspekt man das sieht. Als Anfängerdeck oder als das, was ich wirklich hatte, ich würde einfach sagen, es sind Dinos, weil Dinos ist einfach. Also es ist halt einfach in irgendein random Deck gegriffen, weil das Problem ist einfach, vielleicht haben die einen oder anderen meinen Blacky Talk dazu gehört, es kommen tausende Commander raus und ich habe einfach den kompletten Überblick verloren. Ich könnte jetzt ganz sneaky sagen, Cats and Dogs. Alleine, weil es halt Katzen und Hunde macht und alle würden mich lieben. Das tun sie bei Dinosauriern auch, deswegen keine Ahnung. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
Also ich glaube, was ich empfehlen könnte, wäre das Herr der Ringe-Deck mit den Riders of Rohan. Das ist ein sehr proaktives, sehr, auch äußerst aggressives, aber auch ein sehr gutes Precon. Mein persönliches Lieblings-Precon oder mein Lieblings-Commander aus einem Precon ist Sida Jabari, das Esper Knights-Deck von March of the Machines. Und ja, ich glaube, das ist so ein bisschen meine Antwort. Also gerade die beiden fallen mir dann doch immer wieder sehr positiv ein, weil ich habe jetzt gerade das Riders of Rohan habe ich 2 neuen Spielern empfohlen und die haben es, glaube ich, immer noch nicht abgegradet und hauen jede Runde irgendwie ordentlich rein damit. Also es ist schon, kann man auf jeden Fall empfehlen, wenn man schnell einsteigen möchte. Die nächste Frage kommt von Kavan, der fragt, auf welchem Weg kann man aktuell Judge werden? Was eine sehr spannende Frage ist, die ich dir auch schon mal stellen wollte, weil Judge Academy ist ja nicht mehr, oder?
Das ist korrekt. Aktuell gibt es kein offizielles System für Judges. Es gibt ein System, das aktuell aufgebaut wird von einigen Judges, die versuchen, über das IGPs, ich kann nicht mal sagen, was gerade die Übersetzung davon ist, also es nennt sich IGP, versuchen notgedrungen irgendwas wieder zu erwecken und zu beleben. Alles, was ich weiter dahin sagen würde, wäre so negativ, dass wir den Podcast auf FSK 18 stellen müssten, weil ich mich gerade in einer sehr krassen Krise mit diesem neuen Judge-Programm befinde. Weil ich es nicht sehe, dass man darüber aktuell Judge werden möchte. Zumindest nicht auf Level 1, zumindest nicht durch die intrinsischen Motivationen, sondern es eher für höherlevelige Judges, also 3 plus ausgelegt ist. Dementsprechend, es gibt aktuell keinen festen Weg, ein Weg wird gebaut. Ob der Weg dann gut ist oder sogar mich aus dem Judge-Programm haut, kann ich leider so noch nicht sagen.
Ja, die Zukunft des Judge-Programms ist auf jeden Fall ungewiss. Aber sobald es da Neuerungen gibt oder man irgendwie sagt, okay, es gibt da eine konkrete Ankündigung, besprechen wir es auf jeden Fall. Aktuell, man weiß es nicht. Hoffentlich kennt ihr einen Judge, der euch da up-to-date halten könnt. Oder halt, wie gesagt, hört regelmäßig Radio Ravnica. Dann haben wir von Glave, könnt ihr spontan eure Lieblingskarte der jeweiligen Farben aufsagen? Also Lieblingskarte Rot, Lieblingskarte Blau und so weiter und so fort. Könntest du jetzt gerade so durchgehen, wenn du jetzt sagen würdest, okay, was ist deine lieblingsweiße Karte?
Ja, weiß ist einfach.
Was wird es wohl sein?
Ja. Guardian of Frame. Also könnte ich tatsächlich. Das ist gar nicht mal so schwer. Spannender wird's, wenn man dann die ganzen Farbkombinationen macht, aber dann sind wir auch hier 2 Stunden dran.
Genau, aber sag mal, was ist denn deine lieblingsblaue Karte?
Brainstorm, tatsächlich. Ich liebe Brainstorm, auch wenn ganz viele Leute ihn hassen, aber ich liebe Brainstorm. Lieblingsrotkarte ist der Bombardier, der neue, den wir auch schon besprochen haben im Podcast. Ja. Der Broadside-Bombardier ist einfach eine großartige Karte. Schwarz ist spannenderweise eins der Elemental, und zwar Grief. Weil ich es sehr, sehr stark finde und gleichzeitig aber auch nicht so broken, dass man damit irgendwie interagieren müsste. Und Grün ist tatsächlich eine urig alte Karte. Und zwar Concord Crossroads, die sagt, alle grünen Kreaturen haben Eile, weil das so, nicht alle grünen Kreaturen, alle Kreaturen haben Eile, weil es auf Commander-Tischen zu sehr, sehr viel lustigen Aktionen führt.
Ja, das glaube ich. Das ist ein World Enchantment, richtig?
Ja.
ziemlich, ziemlich nice, ja. Ich weiß gar nicht, meine lieblingsweiße Card, zumindest aktuell, um die ich am liebsten gerade rumbraue, ist halt tatsächlich der Delny aus dem neuen Murders of Karloff Miner Set. Also das ist, glaube ich, bei mir, die Lieblingskarten sind sehr Momentaufnahme, weil ich mir auch mit Lieblingskarten generell sehr schwer tue. Meine lieblingsblaue Karte müsste wahrscheinlich der Gandalf Friend of the Shire sein, weil ich den tatsächlich als Uncommon Commander ziemlich, ziemlich cool finde.
Ganz schlimmes Deck.
meine lieblingsschwarze Karte ist Thoughtseize, ist so ein bisschen die Argumentation bei dir mit Grief, nur halt in Pioneer. Rot, habe ich gerade mal überlegt, ist, glaube ich, Fable of the Mirrorbreaker, weil es einfach so viel Value in eine Karte packt. Und wenn man halt einmal damit gespielt hat, man möchte eigentlich nicht mehr ohne spielen, wenn man mal ehrlich ist. Richtig. Und grün, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube tatsächlich, weil ich die Karte einfach ziemlich cool finde vom Artwork her und vom Effekt her, weil es so schön, simpel, aber effizient ist, ist der Tireless Tracker. Keine Competitive-Karte sieht man jetzt nirgendwo Play außerhalb von Commander, aber da ist er halt im Laufe der Zeit, er ist so unscheinbar, aber wird dann trotzdem, eine immer größer werdende Gefahr mit Card Advantage und so weiter. Und ich glaube, das wären so meine Lieblingskarten, wenn ich es mal so grob aufzählen müsste. dann haben wir von Maltefisch, der schreibt, warum werden Regional Championships und Pro Tours jeweils in unterschiedlichen Formaten ausgetragen? Zum Beispiel muss man sich anscheinend für dieses Jahr über Standard Constructed für die Pro Tour Modern Horizons 3 qualifizieren, bei der dann Modern und Draft gespielt wird. Ja, also das Warum ist, glaube ich, schwierig zu beantworten. Aber wie findest du das denn?
Warum ist ziemlich einfach. Warum ist die Begründung, dass man eben über verschiedenste Möglichkeiten sich dafür qualifizieren kann? Es ist nicht nur eine Möglichkeit, wie zum Beispiel in den Modern Qualifier, sondern es gibt verschiedene Möglichkeiten. Stores haben auch verschiedene Möglichkeiten, das anzubieten. Es ist immer eine Möglichkeit, zum Beispiel Draft Qualifier zu machen. Stores mögen Draft Qualifier allerdings nicht. Beziehungsweise Stores mögen sie, die Community mag es nicht, weil es halt Geld kostet. Nochmal zusätzlich zu dem 30€ Eintritt nochmal 50€ Booster, weil Wizards of the Coast die Boosterpreise wieder erhöht hat. Spaß beiseite. Es ist trotzdem so, dass sie halt immer die Möglichkeit haben, das zu machen. Man macht es halt nur nicht. Wenn man jetzt sagt, okay, man geht bei den Regionals hin und spielt Standard Constructed, also Regionals, nicht nur Regional Qualifier, sondern die Regionals. Das ist ja nochmal einen Schritt dann weiter. Ist Standard Construct aktuell, weil sie Standard revitalisen wollen. Dass es jetzt Proto Modern ist, ist selten. Eigentlich ist es genau andersrum. Eigentlich ist es so, dass die Regional Qualifier, also nicht die Regional Qualifier, sondern die Regional
Championship.
Genau. Dass die meistens eher Richtung Modern geht und dann eben die Pro Tour dann eher Standard Draft ist. Wir haben jetzt sehr oft Pro Tour und Modern gehabt, gerade in Europa, spannenderweise. Ja. Weil es einfach auch ein cooles Format ist. Pioneer wäre ein ähnliches Problem. Alles in allem soll es halt auch, wenn jemand World Champion werden sollte, auch zeigen, dass diese Person ganz, ganz viel verschiedene Formate beherrscht. Deswegen haben wir Draft, deswegen haben wir Modern, deswegen haben wir zum Beispiel Standard, Pioneer oder ähnliches. Wie ich das finde, ist mir relativ egal, ehrlich gesagt, weil ich nicht in diesem Circuit drin bin. Und einfach sage, hey, wenn du dich dafür qualifizierst als Modern-Spieler, dann musst du in den sauren Apfel beißen und musst auch Standard spielen können. Ja. Du willst immerhin auf eine Pro-Tour. Eine Pro-Tour ist nicht, ja, ich bin Pro-Spieler in Modern, sondern ein Pro-Spieler ist ein Pro-Spieler von Magic.
Das ist halt eben das Ding, ne? Also tatsächlich ist es so interessant, weil ich jetzt auch schon mal häufiger mal gehört habe, dass halt Modern in Europa wirklich das beliebteste Format ist. Das ist sogar noch über Commander, lustigerweise. Oder Commander ist halt tatsächlich in Europa nicht so groß, vergleichsweise wie halt in Amerika. Prozentual gesehen spielen halt mehr Leute Modern als Commander. Und dementsprechend sind halt die europäischen Pro-Touren halt sehr häufig eben Modern. Beim letzten Mal eben Herr der Ringe und jetzt halt Modern Horizons 3. Und ja, wie gesagt, Standard sollte halt dann auch das Hauptturnierformat ja eigentlich sein und alles andere ist ja eigentlich, ja, lustiges Beiwerk, sag ich jetzt mal. Also Pioneer wäre jetzt für eine Competitive-Szene nicht unbedingt notwendig, aber genauso nicht unbedingt notwendig wie halt auch Modern Legacy, wenn man es quasi einheitlich halten möchte. Die Leute spielen aber trotzdem diese alten Formaten, weil sie gerne mit alten Karten spielen und dementsprechend muss es halt auch irgendwo angeboten werden. Aber ja, es ist frustrierend, wenn man sich auf einen Format spezialisiert hat, aber gerade da wird jetzt gerade nichts angeboten. Ich glaube, du als Legacy-Spieler kannst da echt einiges draus sagen.
Ja, leider.
Genau, dann haben wir noch eine Frage vom, Moment, wo habe ich es jetzt? Habe ich schon wieder herumgescrollt. Genau, vom Siren. Der fragt, ihr seid in einer Höhle eingesperrt, welcher Planeswalker rettet euch? Eine sehr, sehr spannende Frage. Und vor allen Dingen will ich diese Frage jetzt auch nutzen, denn der gute Siren macht auch mittlerweile YouTube und wir spielen mit ihm die Fallout Commander Decks. Wir beide sind dabei und Tim Gettke auch noch mit dabei. Dementsprechend schaut gerne mal da vorbei. Aber ja, welcher Planeswalker würde dich denn aus einer Höhle retten?
Wahrscheinlich keiner, weil keiner mich kennt. von wem ich gerettet worden wollen würde, ich glaube, ich muss sagen, Elsbeth, weil sie, egal wie verletzt ich in der Höhle bin, würde sie ihr Leben dafür opfern, damit es mir besser geht.
Hm.
Das wäre okay für mich.
Auf jeden Fall. Ich bin gerade überlegen, ich glaube, ich würde Quintorius nehmen, einfach nur, weil ich mal einen anthropomorphen Elefanten sehen möchte. Einfach, wie es halt aussieht, wenn so ein zweibeiniger Elefantenmensch da auf einmal reinkäme.
Ja.
Ja. Ich weiß nicht, was er genau macht oder was so seine Talente sind. Wahrscheinlich,
warum er da ist.
Wahrscheinlich taucht er auf, steht nur kurz da und rotiert dann in ganz viele andere Effekte rein. gewinnt dann irgendeine Runde Magic, keine Ahnung. Dann haben wir noch eine Frage von Robin, der nicht ich bin, sondern ein anderer Robin. Und zwar euer Lieblings-Magic-Influencer? Fragezeichen. Und da könnte ich jetzt natürlich die offensichtliche Antwort geben. Ein Legacy-fokussierter deutscher YouTube-Kanal mit dem Namen MTG Blacksit.
Genau, wenn wir uns mal rausnehmen, tatsächlich.
Genau, wir nehmen uns mal raus natürlich. Aber wen verfolgst du denn da so?
Boah, es kommt so ein bisschen drauf an, in welche Richtung tatsächlich. Also ich informiere mich ja in vielen Bereichen, wenn es um Legacy-Content geht, gerade um Legacy-Content, der auch Gameplay und so weiter hat, ist es Bosch and Roll. Ein Kollege, Judge-Kollege von mir, der sehr, sehr guten Legacy-Content macht. Wenn ich Oldschool irgendwas Altes hören oder sehen möchte, tatsächlich Dr. Alzheimer, MTG mit Patrick als Finance-Experte auch ganz weit mit oben. Und dann wird's aktuell ein bisschen knapper, weil ich einfach die Zeit nicht habe. Es gibt ganz, ganz großartigen Commander-Content, den ich halt nicht konsumiere. Es gibt ganz, ganz großartigen Magic Arena-Content, den ich nicht konsumiere. Deswegen so, das sind so, glaube ich, die drei, wo ich sagen würde, da gucke ich relativ viel von. Also mit Bosch and Roll als Legacy, als Finance, MTG mit Patrick und als Balsam für die Seele Dr. Alzheimer.
Ich glaube, bei mir ist es halt tatsächlich so, dass ich aus dem deutschsprachigen Raum eigentlich wirklich sehr wenig gucke. Also es gibt wirklich nicht viele Videos, die ich jetzt mal einfach so gucke. Also häufig ist es dann halt mit irgendeinem Hintergrund, wo ich mich dann irgendwie einfach, keine Ahnung, wenn wir themenmäßig recht ähnlich aufgebaut sind mit, keine Ahnung, Elder Demon Highlander oder 40 Live Podcast oder sowas, dann höre ich natürlich da schon irgendwie mal auch rein und gucke mir auch die Videos an, gerade auch wenn es um Meinungsstücke geht, einfach nur ein breites Bild zu bekommen. Aber so rein in der Freizeit, so zur Entspannung, bin ich da eigentlich doch eher im englischsprachigen Content. Und da sind so ein bisschen die Klassiker, Solarian Community College, MTG Goldfish, finde ich, macht halt, das ist halt einer der besten Kanälen für regelmäßigen Constructed Content, also gerade wenn man mal nicht Commander eben verfolgen möchte. Aber gerade wenn man über Commander redet, muss ich tatsächlich sagen, habe ich in letzter Zeit so ein bisschen Game Nights für mich entdeckt. Was bei weitem kein Geheimtipp ist. Also, wer Commander-Content kennt und sieht, der kennt natürlich auch die Game Nights. Aber ich muss sagen, die sind mir tatsächlich in letzter Zeit so ein bisschen dann doch eher nahe geworden, weil ich halt irgendwie gemerkt habe, okay, dieser Editing-Stil ist eine ganz andere Art, Magic erklärbar zu machen. Weil ich glaube, das ist so ein bisschen der Struggle von im Gameplay von Magic, Dinge nachzubearbeiten, sodass jeder sie verstehen kann, auch wenn man nicht viel Ahnung von Magic hat.
Das ist halt.
Und das weiß ich halt wirklich krass zu schätzen und lässt sich halt auch gut nebenbei gucken, weil man sowieso alles mitbekommt so. Und die machen es halt auch wirklich gut, ne? Also muss man auch wirklich sagen, das ist wirklich ein so hohes Product Value, was schwer zu toppen ist. Also Hut
auch
ab
finanziell.
Auf jeden Fall. Ja, definitiv, definitiv. Genau, aber soweit erstmal zu den Fragen von euch. Wenn ihr Fragen an dieser Stelle habt für uns, dann schaut vorbei im Radio Ravnica Discord und stellt uns eure Frage dort und dann kommen wir bei Zeiten eben drauf an. Und wenn ihr schon mal da seid, tauscht euch gerne mit anderen Radio Ravnica HörerInnen aus, spielt tolle, verschiedenste Formate in unseren Online-Turnieren und ja, seid Teil der Community. Das wäre auf jeden Fall cool, würde ich mir auf jeden Fall wünschen. Ansonsten könnt ihr uns natürlich auch supporten, indem ihr uns jeweils ein YouTube-Abo gibt. Einmal Gamery von meiner Seite aus, einmal MTG Bledset für den guten Mark. Oder ihr liked dieses Video oder alle Videos von uns, das wäre natürlich optimal. 5 Sterne auf Spotify helfen uns natürlich auch weiter zu wachsen. Wir haben Social Media, Instagram und Twitter. Und natürlich da noch mal der Hinweis, dass ihr uns unterstützen könnt auch mit Holy Energy Drinks, die mittlerweile bei mir schon ausgetrunken ist. Du hast noch einen guten Schluck. Aber schaut da gerne vorbei bei weareholy.com/radioravnica und gönnt euch den ein oder anderen Eistee oder Energy Drink und spart ein bisschen Geld bei Ravnica 10 oder Ravnica 5 für 10% oder 5 Euro auf euren Ersteinkauf. Das Beste ist, ihr unterstützt uns dabei noch indirekt. Und wenn ihr darüber hinaus uns noch direkt unterstützen wollt, dann könnt ihr das machen bei patreon.com/gamery. Ihr kriegt die Podcast-Folgen, sobald sie fertig sind, zur Verfügung gestellt und werdet am Ende genannt sozusagen. Auch gemacht haben dies Adrian S., Biker X, Buster Madison, Kobe Power, Cybertop, Easy Reader 24, General Götterspeise, Jan Web, Siren, Sascha H., Simonim, Steffen H. und Trollfaust. Vielen, vielen Dank für euren monatlichen Support und vielen, vielen Dank an dich, Marc, für eine weitere Woche Radio Ravnica.
Yes, immer wieder gerne.
Und dann hören wir bzw. sehen uns in der nächsten Woche wieder mit was auch immer in der Welt von Magic so abgeht. Haut rein, bis dann. Ciao.
Ciao, ciao.